ARD.
Bücher in Asche findet ihr in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.
Und dann auch am nächsten Tag diese unglaubliche Stille. Ne? Wenn ihr euch erinnert, die Stadt, das war wie so eine riesige Last. Also das kann man gar nicht beschreiben. Ja.
Gespenstisch, ja. Ja. Gespenstische Stille.
Es ist Freitag, der 3. September 2004. Der Morgen danach. Der Brand ist größtenteils gelöscht, aber die Bibliothek qualmt noch. Betroffen ist vor allem das Hauptgebäude. Das Dach ist komplett ausgebrannt. Die Feuerwehr sucht nach letzten Glutnestern im Gebälk.
Und jedes Jahr, fast jedes Jahr, Anfang September, ist die Wetterlage genauso. Klar, sonnig. Und das war letztendlich auch das Glück fürs Haus, weil ja die komplette obere Etage abgebrannt war, dass nicht noch Regen drauf kommt.
Es flog halt alles durch die Gegend, die Fetzen. Jeder Windstoß brachte wieder neue Inhalte aus dem abgebrannten Dach hervor. Also es war schon apokalyptisch.
Mein Sohn war, mein Jüngerer, zu dem Zeitpunkt 7 Jahre alt. Und wir haben im Hof dann unten am Sandkasten gesessen. Und er hat die schwarzen Bücherränder eingesammelt. Also die zerfielen so zwischen den Händen zu Staub und dann ging er mit seinem kleinen Eimerchen darum, sagte, guck mal Mama, was ich hier sehe. Und ich sage, ja, die Bibliothek hat gebrannt. Das sind die Reste von den Büchern.
Gerade aus der Musiknotenabteilung, weil die viel besser brannte, weil die Bücher ja zusammengepresst sind. Die sind ja oft nicht verbrannt, weil die so zusammengepresst sind, dass sie immer nur am Rand abgebrannt sind. Deswegen sahen die alle aus wie angebrannte Brote. Aber die Noten sind lichterloh abgebrannt und geflogen.
Die wertvolle Musikaliensammlung, die sich im Dachgeschoss befunden hat, ist verbrannt oder aufgelöst in einzelne Papierbögen. Und die finden die Leute nun plötzlich in ihren Gärten. Währenddessen drückt eine riesige Schuttlast auf die Decke des Rokokosaals. Aus Dachziegeln, verkohlten Deckenbalken, umgestürzten Bücherregalen und diesen angebrannten Broten, also den vom Löschwasser verklebten Büchern. Die Baufirma Bennert wird noch in der Nacht beauftragt, die Zwischendecke zu entlasten.
Die haben natürlich auch eine Wahnsinnsaktion da vollzogen, indem sie mit einem großen Kran kamen und dann von dem Kran abgelassen haben eine große Stahlplatte und auf der Stahlplatte war ein Bagger drauf. Und dieser Bagger hat dann die Schuttlast von dem Zwischenboden in Wannen gepackt. Und diese Wannen wurden dann eben mit einem anderen Kran abgelassen und in Container gestürzt.
Die Schuttcontainer stehen zuerst vor der Bibliothek und werden ein paar Tage später von der Polizei auf ein Gelände 1,5 Kilometer entfernt gebracht. Dort sollen sie auf Spuren eventueller Brandstiftung untersucht werden. Frank Selinat, Karin Lüdde und das Ehepaar Post sind vor Ort.
Und wir haben eben dann angefangen, die ganzen nassen Bücher in durchsichtige Folie zu packen. Ja, und dann wurde eben alles gepackt, gepackt, gepackt.
Die Polizei war auch so ein bisschen hin und her gerissen, weil da standen diese Container die wollten eigentlich da mit Suchhunden und so weiter gucken, ob die Hunde Benzin oder Brandbeschleuniger riechen. Und deswegen haben die das gar nicht so gerne gesehen.
Und in dem zweiten Schritt waren wir dann in den Brandcontainern und haben mit der Kohlengabel die Fragmente rausgesammelt, die sogenannten Aschebücher.
Ihr hört Bücher in Asche, der Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek. Ein Podcast von MDR Kultur und Goodpoint Podcasts. Ich bin Romina Nikolic, Lyrikerin und Kulturvermittlerin.
Und ich bin Tino Dallmann, Journalist und Literaturmensch. In 5 Episoden erzählen wir euch die Geschichte des größten Bibliotheksbrands der deutschen Nachkriegszeit, der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar im Jahr 2004.
Und wir erzählen euch von Menschen, die alles daran gesetzt haben, die Bibliothek und ihre Bestände zu retten. Die Bücher und Kunstwerke aus dem brennenden Gebäude geholt haben. Die Millionen von verkohlten Buchseiten identifiziert haben, um wichtige Kulturschätze wiederzufinden. Die aus Liebe zu Büchern, zu Kultur, das Unmögliche geschafft haben.
Ihre Geschichten zeigen, was Menschen schaffen können, egal wie unterschiedlich sie sind, wenn sie zusammen anpacken und das tun, was getan werden muss.
In dieser Folge treffen wir Menschen, die sich nach dem Brand mit eingeschaltet haben, um Geld für den Wiederaufbau zu sammeln. Unter anderem einen streitbaren Journalisten und einen kulturaffinen Prinzen, den Nachfahren Anna Amalias.
Und wir klären auch endlich auf, wie es zu dem Brand kommen konnte.
Freitag, 3. September 2004. Gegen 10 Uhr morgens ist ein Hubschrauber der Bundeswehr im Anflug auf Weimar. Es ist Christina Weiß, die damalige Staatsministerin für Kultur und Medien.
Die beiden Bundeswehrsoldaten, die geflogen sind, die haben ja gewusst, warum sie mich dahin fliegen. Und die sind tatsächlich direkt über die Bibliothek geflogen. Und da war der Rokokosaal, also die Kuppel war eingestürzt und ich sah da so in so einen Schlund und es rauchte noch, es brannte also noch, war noch nicht ganz gelöscht. Und das ist ein Blick, den man auch in seinem Leben nicht vergisst.
Der Helikopter landet im nahegelegenen Park an der Ilm. Auf dem Platz vor der Bibliothek sieht Christina Weiß all die Menschen, die sich dort versammelt haben, erschöpft, teilweise mit Tränen in den Augen.
Um 10 Uhr war ich angekommen und traf auf den übernächtigten, voll verrußten Direktor der Bibliothek, Michael Knoche, der die ganze Nacht Bücher geräumt hat. Und der auch natürlich sofort rausgesprudelt hat, was sie alles gerettet haben und wie es aussieht.
Bibliotheksdirektor Michael Knoche, vollkommen durchnässt vom Löschwasser, hat die Brandnacht durchgemacht.
Das heißt, ich erschien ihm quasi wie ein Geist. Und wir haben uns tatsächlich umarmt, ich ihn aber auch, weil da sind zwei Bücher nachher aufeinander getroffen. Also das wusste er von mir, wir hatten uns ja vorher schon öfter unterhalten. Und das war so die Umarmung. Jetzt retten wir beide wieder die Bibliothek. Es war ein sehr schöner Moment.
Die Kulturstaatsministerin kommt nicht mit leeren Händen.
Also ich hatte 4 Millionen im Gepäck, Kosten waren mir vollkommen egal zu dem Zeitpunkt, also eigentlich nur die Rettung. Und wenn man schon mal mit 4 Millionen anfängt, ist die Hoffnung auch da, dass das weitergeht. Dann ist schon der Schritt getan, dass man weiß, es wird bezahlt werden müssen.
Und ich wusste auch gleich, die in Erfurt fallen aus dem Bett, wenn sie das hören, weil die natürlich wissen, dass sie jetzt auch 4 Millionen aufbringen müssen.
So erinnert sich Helmut Seemann, damals Präsident der Klassikstiftung Weimar.
Sie können also nicht erstmal sagen, wir gucken mal und wir machen mal ein Gutachten und so, sondern Sie müssen sich jetzt dazu erklären.
Die Klassikstiftung wird von Bund und Land finanziert. Wenn der Bund 4 Millionen gibt, dann muss die Thüringer Landesregierung in Erfurt also nachziehen.
Und tatsächlich hat sich der Minister auch am selben Tag erklärt, dass selbstverständlich das Land in gleicher Höhe einsteigen würde.
Es war einfach ein richtiger Coup. Ich war so schnell da und ich hatte auch noch was zum Helfen. Man hat im politischen Leben ganz selten die Chance, überhaupt so ein Zeichen zu setzen.
Kurz nach ihrer Ankunft gibt Christina Weiß eine Pressekonferenz im Park an der Ilm.
Zunächst einmal tut das ungeheuer weh, wenn eine solche Bibliothek brennt, wenn Schäden entstehen. Es sind Schäden entstanden, die unwiederbringlich sind. Und diese Bibliothek ist einfach das Herz der deutschen Kulturgeschichte.
Es ist ein denkwürdiger Moment, diese Umarmung zwischen dem völlig übernächtigten Michael Knoche und der Kulturstaatsministerin. Man merkt richtig, wie sie der Brand auch als Privatperson betroffen macht. Trotzdem ist Christina Weiß sich bewusst, was ihre Rolle als Politikerin ist und was sie tun muss, um die maximale Unterstützung zu erhalten für den Wiederaufbau.
Da ist es natürlich ein Glücksfall, dass Bund und Land gleichmäßig für die Finanzierung der Klassikstiftung zuständig sind. Aber gut. 8 Millionen. Das klingt erstmal nach viel, aber wie sich im Lauf dieser Folge noch herausstellen wird, genug ist es nicht.
Genau, also hier in der Zeitung sieht man gerade auch das ist die Sonderbeilage, ne?
Ja.
Sieht man die Buchbinderin Ramona Wassermann, die wir ja auch interviewt haben. Und,
Apolda, ein kleines Städtchen unweit von Weimar. Romina blättert durch eine alte Ausgabe der Thüringischen Landeszeitung mit Sonderbeilage zur Wiedereröffnung der Bibliothek im Oktober 2007. Auf den Fotos sind lauter Menschen zu sehen, die wir für den Podcast interviewt haben. Michael Knoche, Katrin Lehmann, Matthias Hageböck, Ramona Wassermann.
Ja, das gehört zum Inventar. Das ist ja eine historische Ausgabe, die Sie da sehen. Da geht alles raus hervor, wie es damals wirklich gewesen ist.
Wir sind zu Hause bei Hans Hoffmeister, dem ehemaligen Chefredakteur der Thüringischen Landeszeitung. Sein Haus ist ein Kuriosum an sich. An den Wänden, in allen Ecken finden sich Fundstücke, Büsten, Schälchen, Vasen, Fotos.
Alle Küchenschränke sind von oben bis unten mit Schlagzeilen aus der Zeitung beklebt. Ohne Sex droht ein schneller Tod, steht da. Oder die Rache ist weiblich. Oder wo bitte geht's zum jüngsten Gericht?
Man merkt, hier wohnt jemand, der kein Blatt vor den Mund nimmt.
Der auch Spaß am Skandal hat.
Und der stolz darauf ist, was er in seinem Leben geschafft hat. Hofmeister zieht kurz nach dem Mauerfall aus Westfalen nach Weimar.
In Thüringen lernt er auch seine Frau Lioba Knipping kennen, ebenfalls Journalistin. Und er übernimmt die Leitung der Thüringischen Landeszeitung, der kleinsten von drei lokalen Tageszeitungen, die es damals gab. In der Brandnacht kommt Lioba Knipping spät von ihrer Arbeitsstelle in Leipzig nach Hause.
Mein Mann lag im Bett, er hatte Schlaganfälle gehabt, war noch nicht wieder so auf dem Damm und hatte schon geschlafen und ich habe ihn geweckt. Und dann hat er gesagt, da musst du hin. Ich kann jetzt nicht. Ich habe eine Schlaftablette genommen. Du musst dorthin fahren.
Hans Hofmeister hatte mehrere Schlaganfälle. Das merkt man auch, wenn er spricht. Seine Frau Lioba Knipping und er sind ein eingespieltes Team. Wenn er vom Thema abweicht, leitet sie ihn liebevoll zurück.
Noch in der Brandnacht schafft Hans Hofmeister es, seinen Kollegen in der Redaktion zu erreichen. Der wiederum stoppt den Druck der nächsten Tagesausgabe mitten in der Nacht und schickt Reporter zum Geschehen. Der Bericht über den Brand der Bibliothek soll direkt am nächsten Morgen in der Zeitung erscheinen.
Ja, und an der Nacht dann gab es auch noch die Fotos dazu schon sofort. Das war der Punkt. Wo sind die Bilder, war mein Standardsatz. Wo sind die Bilder? Ja, wir sind dran.
Am nächsten Morgen ist von der Wirkung der Schlaftabletten dann endgültig nichts mehr zu merken.
Ich habe den Seemann dann angerufen und gesagt, wir müssen ganz schnell zusammentreten. Er sagte, ja, da müssen Sie kommen, schnell. Dann sind Sie gleich Teil der Kriseninitiative, die wir gerade am Laufen haben. Das hatte zur Folge, dass ich da war, als es drauf ankam.
Das finde ich ganz spannend, dass der Leiter einer lokalen Zeitung sofort mit in den Krisenstab aufgenommen wird, also in das Geschehen eingreift. Da gab es sicher auch Kritik.
Neutralität war abgeschafft. Ich nahm natürlich Partei massiv und es ging um das, um was es ging. Und nicht um irgendwelche vielleicht Betulichkeiten oder so. Ne? Das kam nicht in Betracht.
Zwischen dem Präsidenten der Klassikstiftung, Helmut Seemann, und Hans Hofmeister entsteht in dieser Zeit eine enge Verbindung.
Also alles, was man hinsichtlich der Rettung und des Wiederaufbaus sich überlegte, besprach man mit einer Reihe von Journalisten in Thüringen und über Thüringen hinaus, so als ob das Mitarbeiter wären, die das also in ihrer Weise dann transportierten. Und das geht natürlich nur über einen begrenzten Zeitraum, ist ja klar, darf auch nicht anders sein. Aber in dieser Zeit war das so. Man war da eine Solidargemeinschaft im Geiste der Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek.
Also wenn Sie so wollen, war ich der Trompeter, der die Nachricht, welche auch immer, in die Welt gebrüllt, trompetet hat. Und das war dann schon auch notwendig.
Der Buchrestaurator Frank Selinat ist in der Brandnacht Teil der Menschenkette. Er sieht die Arbeit der Presse in der Nacht im Rückblick auch kritisch.
Vom Moment der Bergung an waren die Medien präsent. Das ist ja auch deren Aufgabe, das ist ganz klar. Aber mir ist klar geworden, wie stark das auch aufeinanderknallen kann. Also gerade wenn sie im Halbdunkel und im Engen in so einer Menschenkette stehen und die Bücher weitergeben oder Bücherstapel oder Kisten hinfallen und da die Treppen runterrutschen oder sowas und gleichzeitig ein Kamerateam versucht, Interviews zu führen, dann fand ich das sehr schwierig. Also da hätte ich da auch nichts sagen wollen.
Man darf ja nicht vergessen, dieser Brand ist für viele auch ein traumatisches Ereignis. In unseren Gesprächen haben wir das immer wieder gemerkt. Und dann noch gefilmt werden, in einer Situation, in der man im Notfallmodus funktioniert?
Natürlich war das für mich auch grässlich und ist es im Grunde noch. Also wenn ich jetzt was von Bränden höre, dann ist es anders gespeist, anders angefüttert mit Erleben, als es vorher der Fall war. Also ich kann mir jetzt unter Brand mehr vorstellen. So kann ich das wohl sagen.
Ich habe immer Schwierigkeiten zu sagen Leiden, aber es war letztendlich eine unheimliche Traurigkeit, die bei den Kollegen war. Und da waren eben viel Tränen und solche Dinge kamen auch.
Die Bibliothekarin Gabi Schwitaler ist zur Zeit des Brandes seit 25 Jahren in der Bibliothek tätig und sitzt im Personalrat.
Und da haben wir uns damals überlegt, mit einer anderen sehr empathischen Kollegin, die auch im Personalrat war, die innerhalb der Unfallkasse da jemanden zu finden, dass wir irgendein Gespräch mit den Kollegen insgesamt führen, über Verluste, über solche Dinge, die quasi wirklich existenziell oder nicht unbedingt waren, aber doch emotional unheimlich aufrüttelnd. Und eben, wie gesagt, eine Traurigkeit, die eben eine ganze Weile dann auch angehalten hat. Und da haben wir mit einer Psychologin, die haben wir eingeladen und haben quasi mit der einfach gesprochen, wie man mit sowas umgeht.
Dabei geht es nicht nur um das traumatische Erlebnis des Brands. Manche von ihnen haben auch ihre Arbeit verloren.
Es gab Kollegen, die unmittelbar mit den Musikalien zu tun hatten, die verlustig gegangen sind und wussten, diese Sammlung, also Verlagsdrucke VD17, Verlagsdrucke 17. Jahrhundert oder noch ältere Bestände, die dort waren. Also das ist eine enorme Verbundenheit. Man muss das wirklich so nachvollziehen, man hat da eine Arbeit über Jahrzehnte getan und tut sie noch und dann ist das ist weg.
Auch wenn die Bibliothek heute in neuem Glanz strahlt und ein Publikumsmagnet ist. Das Trauma aus dieser Zeit wirkt bis heute nach. Viele Leute waren sehr offen, mit uns über die Brandnacht zu sprechen, weil ihnen die Geschichte und die Bibliothek so wichtig sind. Aber es gab auch Leute, die wollten am liebsten gar nicht darüber reden. Der damalige Bibliotheksdirektor Michael Knoche zum Beispiel.
Ja, die Sache ist einfach die, dass ich sehr viel über diese Brandnacht gesprochen habe und mir das immer ziemlich nahe geht. Und ich habe dann ja auch in meinem Buch die Ereignisse mal aufgeschrieben, auch damit ich sie selber vom Kopf her ein wenig loswerde.
In seinem Buch beschreibt Michael Knoche, wie er am Morgen nach dem Brand vor der noch rauchenden Bibliothek fotografiert wird. Heute schaut er sich diese Fotos nicht mehr gerne an. Und eine Stelle, die hat mich wirklich berührt. Da sagt er, dass er immer wieder möglichst plastisch schildern sollte, was er gefühlt hat, als er die Bibliothek brennen sah. Und er schreibt, ja, Himmelherrgott, was wohl? Schmerz, Verzweiflung, Hoffnungslosigkeit. Klar, sowas Plastisches interessiert uns JournalistInnen, weil es die Erfahrungen oft nahbarer macht. Aber mir war in den Vorgesprächen mit ihm ganz schnell klar, dass er da aus guten Gründen Grenzen setzt. Und die haben wir dann natürlich respektiert. Wir setzen deshalb erst am nächsten Morgen an.
Es war in den ersten Tagen nach dem Brand eine ganz merkwürdige Stimmung, einerseits aus Mitgefühl, Solidarität, andererseits aber auch aus massiven Vorwürfen und Aggressionen. Und es war überhaupt nicht sicher, in welche Richtung sich die Gesamtstimmung dann in den nächsten Wochen entwickeln würde.
Noch ist nicht klar, was war die Ursache für den Brand?
Weil ich relativ spät an dem Tag auch aus meinem Büro weggegangen bin, hatten wir ja Zeugenvernehmung, sag ich jetzt mal. Und da bin ich beispielsweise auch gefragt worden, ob wir, weil wir eine große Kündigungswelle hatten dort in der Zeit, ob man das vorstellen könnte, dass es die eigenen Kollegen wären. War absurd. Undenkbar. Punkt. Und war völlig fassungslos eigentlich über so eine Fragestellung.
Wir erinnern uns, die Bibliothek war seit Jahrzehnten in einem maroden Zustand. Die Elektroanlage stammte aus den 40er Jahren. Und es hatte erst kurz zuvor einige Entlassungen wegen Sparmaßnahmen gegeben.
Man muss sich vorstellen, der Brand ist eine absolute Katastrophe und hat einen persönlich deprimiert, aber hat natürlich auch Fragen aufgeworfen, die zum Teil mit Recht, aber zum Teil auch mit unangemessener Aggressivität gestellt worden sind. Wer war hier eigentlich verantwortlich und was haben sie gemacht, um solche Katastrophen zu verhindern und was weiß ich. Am Tag nach dem Brand bin ich 3 Stunden lang von der Polizei verhört worden.
Klar, die Polizei muss immer erst mal abklären, ob es eventuell einen kriminellen Hintergrund gibt. Wir haben ja auch am Anfang des Podcasts gehört, die Container mit Bauschutt, die wurden von der Polizei erstmal beschlagnahmt und auf dieses Gelände 1,5 Kilometer von der Bibliothek entfernt gebracht. Die Helfenden konnten dann erst nach und nach wieder in den Container nach Aschebüchern suchen.
Und das alles unter Zeitdruck, denn es war ja wichtig, dass die Buchfragmente so schnell wie möglich geborgen werden, damit der Schaden durch Schimmel nicht noch größer wird.
Und gleichzeitig wurden sehr schnell Stimmen in den Medien laut, die den Rücktritt von Michael Knoche gefordert haben.
Aber es gab auch tröstlichen Zuspruch, denn Michael Knoche hatte sich ja die ganzen 90er Jahre lang für eine Sanierung der Bibliothek stark gemacht. Da kamen dann auch so E-Mails bei ihm an, in denen stand etwa: Kopf hoch, Herr Knoche, Sie sind nicht der Schuldige. Also wieder sehr viel Solidarität.
Und eigentlich war schon nach wenigen Tagen sehr wahrscheinlich, dass es sich nicht um Brandstiftung gehandelt hat. Denn die Feuerwehr hatte schon früh die Vermutung, dass es in einem der Holzbalken zwischen der ersten und zweiten Galerie einen Schwelbrand gegeben haben muss. Das heißt, es gab eine kaputte Kabelverbindung, die überlastet war, und die Kabel haben dann erstmal so den Tag über vor sich hingeschmort, ohne dass es jemand bemerkt hat.
Und dann, so wurde es uns gesagt, war es eben ein Schwelbrand.
Die Bibliothekarin Karin Lütte habt ihr schon am Anfang dieser Folge gehört.
Schwelbrände hat es in der Vergangenheit wohl auch gegeben. Die sind dann immer wieder in sich zusammengefallen. Und hier kam es eben zu diesem unglücklichen Umstand, dass es Probebohrungen gegeben hat in der Holzvertäfelung wegen der Sanierung bei laufendem Betrieb und so. Und dann gab es diesen Schwelbrand, der Sauerstoff gekriegt hat.
Das Bundeskriminalamt hat 5 Monate später in seinem finalen Gutachten diese Version bestätigt. Kein Fremdverschulden, sondern eine defekte Kabelverbindung hat den Brand ausgelöst. Im Bericht heißt es da:
Für eine Brandauslösung könnte zum Beispiel die Korrosion einer Klemmverbindung, einer Aluminium- und einer Kupferleitung in Betracht gezogen werden. Im Rahmen der Bausubstanzuntersuchungen am Tage des Brandes wurden Verkleidungen geöffnet und auch Holzbalken angebohrt. Im Fußboden des 3. Obergeschosses wurde dadurch eine Luftzutrittsmöglichkeit geschaffen, durch die ein bereits bestehender Schwelbrand wahrscheinlich weiter angefacht wurde und sich sehr langsam zu einem offenen Brand ausweiten konnte. Nach bzw. während der Arbeiten wurde von einem brandartigen Geruch in den Räumen der Bibliothek berichtet.
Und das ist tatsächlich gar nicht mal so selten bei sanierungsbedürftigen alten Gebäuden. Auch beim Brand von Notre Dame in Paris 2019 gilt ein Kurzschluss als eine mögliche Brandursache. Abschließend geklärt werden konnte das nicht.
Obwohl es im Fall der Bibliothek geklärt ist, kursieren in Weimar bis heute Gerüchte über die tatsächliche Brandursache. Ich fand es bezeichnend, als wir mit dem Taxi zu Helmut und Annette Seemann gefahren sind. Da hat der Taxifahrer gefragt, ob man denn inzwischen wisse, was den Brand ausgelöst habe.
Naja, das wurde dann natürlich nicht so spektakulär in der Zeitung aufgegriffen. Das lässt sich ja nicht so gut vermarkten, wohl eher nur eine kurze Meldung. Und dann haben es bestimmt viele Leute aus den Augen verloren. Aber die überwiegende Reaktion der Leute nach dem Brand war, wie Michael Knoche schon gesagt hat, eine große Anteilnahme.
Das begann alles damit, dass Kinder in Weimar in der Fußgängerzone gesungen und gespielt haben. Also musiziert haben. Und das war im Grunde der sehr berührende Beginn der ganzen Nummer, weil das hat alles ausgelöst.
Hans Hoffmeister, der damalige Chefredakteur der Thüringischen Landeszeitung, ist ganz vorne mit dabei. Seine Zeitung berichtet ununterbrochen über die Aktionen von Weimarer BürgerInnen, wie diesen Kindern, die direkt nach dem Brand Geld für die Bibliothek sammeln. Etwa 2 Wochen nach dem Brand organisiert er gemeinsam mit der Zeitungsgruppe Thüringen ein 8-stündiges Benefizkonzert auf dem Platz der Demokratie.
Und ich erinnere mich an die Berichterstattung damals, dass Heino und Ute Freudenberg in der Fußgängerzone von Weimar gesungen haben, einfach um Spenden für die Bibliothek zu sammeln.
Die Zeitung fordert dazu auf, einzelne Bauelemente des Rokokosaals symbolisch zu kaufen und somit ihren Wiederaufbau zu sichern. Innerhalb von 2 Tagen sind alle Holzkapitelle, also die Kopfstücke der Säulen, finanziert.
Vor allen Dingen auch Erfurt beteiligte sich. Massiv. Das hat mich am meisten gefreut. Also da könnte ich jetzt heulen, eine Vorrührung, wenn ich daran denke, wie es damals war, dass Erfurt vorging, ja. Der Feind, Erfurt war ja der Feind, Weimars Erzfeind, ja.
Weimar und Erfurt streiten zu der Zeit seit 10 Jahren erbittert um die Kulturförderung für ihre Theater. Aber jetzt halten sie zusammen.
Es mussten Bilder gemacht werden, ständig mussten irgendwelche Bilder gemacht werden. Und es kam eben alles darauf an, so rasch wie möglich Formen zu finden, in denen man die Sache systematisierte und vor allen Dingen in die Breite trug.
Das ist nochmal Helmut Seemann, der damalige Präsident der Klassikstiftung, zu der die Bibliothek gehört.
Da waren die nationalen Zeitungen sehr wichtig, da waren auch große Unternehmen sehr wichtig, die dann wieder eine riesige Belegschaft dazu ermunterte, etwas für die Bibliothek zu tun.
Bereits bei der allerersten Pressekonferenz in der Brandnacht gibt Helmut Seemann die Kontaktdaten des frisch gegründeten Förderkreises der Bibliothek durch. Der Server der Website bricht in den Tagen darauf zusammen. So viele Menschen suchen im Internet nach der Kontonummer.
Aber es gibt auch kritische Stimmen. Die kommen vor allem aus der Opposition. 2004 regieren SPD und Grüne unter Bundeskanzler Gerhard Schröder. Friedrich Merz, damals Bundestagsabgeordneter der CDU, hält kurz nach dem Brand eine Rede.
Die Staatsministerin im Bundeskanzleramt stellt innerhalb weniger Stunden sofort einen Betrag von 4 Millionen Euro zur Verfügung. Gut gemeint. Aber sind wir uns eigentlich darüber im Klaren, was das für Wirkungen hat? Große Teile der Bevölkerung haben doch das Gefühl, also wenn die das Geld da haben, dann ist das damit erledigt. In vielen anderen Ländern hätte der Staat gesagt, das ist gar nicht jetzt in erster Linie unsere Aufgabe, das zu tun. Meine Damen und Herren, nein, das ist ein ganz typisches Beispiel, wie in Deutschland politisch gedacht und gehandelt wird. Der Staat tritt sofort in Vorlage, statt einmal zu sagen, dies ist jetzt die Stunde der Bürger und des ehrenamtlichen Engagements.
Ich kann mich an diese Kritik nicht erinnern.
Das sagt die damalige Kulturstaatsministerin Christina Weiß, als wir sie 20 Jahre später auf diese Kritik ansprechen.
Es gehört ja auch zum parlamentarischen Spiel, dass man kritisiert wird. Das hat mich in keiner Weise erreicht, weil natürlich, wir haben das bürgerschaftliche Engagement ja auch aktiviert, massiv, auch mit persönlichem Einsatz. Wie soll ich denn Bürgerinnen und Bürger motivieren, Geld zu spenden, wenn als Vertreterin des Bundes noch nicht mal eine Gabe kommt? Und zwar als erstes. Es kann sogar sein, dass die Spendenbereitschaft genau dadurch gestiegen ist.
Friedrich Merz hat wohl selbst eine ziemlich große Summe für die Bibliothek gespendet. Das hat uns zumindest Helmut Seemann erzählt. Und um das schon mal vorwegzunehmen, bis zum Jahr 2007 kommen allein für den Wiederaufbau der Buchbestände insgesamt 17,2 Millionen Euro aus öffentlichen Mitteln und privaten Spenden zusammen. Also man kann ganz gut sehen, dass es keine Frage von entweder oder ist. Offensichtlich haben sich sowohl der Staat als auch die Bevölkerung verantwortlich gefühlt. Und trotzdem gibt es Kritik. Muss man zum Beispiel die angekokelten Bücher alle unbedingt wieder teuer restaurieren? Oder kann man sie vielleicht einfach nachkaufen?
Ja, selbst als noch so großer Büchernerd, es ist schon sinnvoll, dass wir hinterfragen, wofür Steuergelder ausgegeben werden. Wir erleben ja auch gerade überall Sparpolitik und wie sich das auf den gesellschaftlichen Zusammenhalt auswirkt. Wenn man jetzt an die Kürzungen von sozialen Projekten denkt zum Beispiel, ist vielleicht der Erhalt alter Bücher nicht ganz oben auf der Prioritätenliste von manchen angesiedelt.
Aber gleichzeitig gibt es im Fall der Bibliothek genug Menschen, denen die Restaurierung der Bücher wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Und sie spenden, von großen Überweisungen bis hin zu Kleinstbeträgen und Sachspenden. Annette Seemann ist die Vorsitzende des frisch gegründeten Förderkreises. Sie hat damals alle Hände voll zu tun mit Spendenbescheinigungen.
Und einmal pro Woche kam dann der Schatzmeister, Herr Rieck, zu mir mit einer großen Mappe mit 1200 Briefen, wo ich dann in einer Nacht die Unterschrift geleistet habe oder sowas, ja. Also das waren Zustände, da musste meine Mutter anreisen. Die war damals auch schon eine sehr alte Dame, ja, und musste dann hier kochen für unsere Kinder und es war ein bisschen prekär alles. Für 3 Wochen war das jedenfalls Land unter hier.
Das Interesse an der Bibliothek zieht weite Kreise. Von Unternehmen bis Privatpersonen, von PolitikerInnen bis MusikerInnen. Von Ost bis West. Bis heute kommen nur 25% der Mitglieder des Förderkreises aus den ostdeutschen Bundesländern und 3/4 aus Westdeutschland und dem Ausland. Aber auch die Stadtgesellschaft in Weimar hängt sich rein.
Es kam alles vor, ja, dass also mir halt eben eine Dame, schon älter, 1000 Euro in die Hand gedrückt hat, ja, die wirklich ganz wenig Geld hat, ja, aber eben eine sehr kulturverbundene und mit Weimar verbundene Dame ist bis heute, ja. Also auch die Aktionen von Kindern. Also Kinder aus der Klasse meines jüngsten Sohnes, die haben dann Äpfel aus ihrem Garten angeboten vorm Haus und so. und wir spenden für die Herzogin Anna-Amalia-Bibliothek.
Es gibt so ein dickes silbernes Buch, in dem alle SpenderInnen verzeichnet sind. Das hat uns Susanne Wenzel in ihrer Werkstatt gezeigt. Und da habe ich meine Deutschlehrerin drin gefunden. Aber das hat mich nicht gewundert. Sie hat mir damals die Liebe zu Büchern vermittelt und mich auch zum ersten Mal hier in die Bibliothek gebracht.
Anna-Amalia ist eine absolut bedeutende historische Figur, der es gelungen ist, die größten Namen ihrer Zeit um sich zu scharen, in dem kleinen Weimar. Also nicht in einer der Metropolen Europas, sondern in dem kleinen Weimar.
Sie ist der Ursprung der kulturellen Existenz Weimars und auch des Bekanntheitsgrads.
Das ist einer der Urahnen Anna-Amalias. Wilhelm Ernst, Prinz von Sachsen-Weimar-Eisenach. Mit seiner Frau Arnika Verena, Sachsen-Weimar-Eisenach.
Unsere Kollegin Luna trifft sie in einer Altbauwohnung in München-Schwabing. Moderne Kunst überall an den Wänden, ein Regal mit alten historischen Büchern im Wohnzimmer.
Die ehemaligen adligen Pflichten sind passé. Prinz Wilhelm Ernst hat sich stattdessen im Marketing- und Merchandising-Bereich selbstständig gemacht. Arnika Verena, Sachsen-Weimar-Eisenach, ist promovierte Kunsthistorikerin.
Ich bin Österreicherin. Ich führe die Prinzessin nicht, das haben wir in Österreich nicht. Wie ich in Weimar dann durchgesetzt hatte, dass man doch die Prinzessin eigentlich weglassen könnte, hat man mir gleich noch den Doktor gestrichen. Das fand ich dann nicht so nett.
Aber der Name und seine Geschichte verbinden den Prinzen und seine Frau auch heute noch mit Weimar. Mit der Bibliothek seiner Urahnen Anna-Amalia ist er über den Förderkreis verbunden. Er sitzt dort im Kuratorium und unterstützt ihn beratend.
Zur Zeit des Brandes sind der Prinz und seine Frau gar nicht in Deutschland.
Wir waren in Italien unterwegs, waren erst am Meer. Und ihr Bruder heiratet, glaube ich, am nächsten Tag. An einem wundervollen Landgasthof und waren dort eingeladen, kommt dorthin. Und er begrüßt uns beide oder mich auch und sagte, ja, deine Bibliothek brennt.
So schnell wie möglich beginnen sie, Spenden zu sammeln.
Wir haben einfach wirklich im Kleinen angefangen. Wir haben unsere Freunde gesagt, ihr wisst, was passiert ist. Wir sind für jede Spende dankbar. Und da ist einiges zusammengekommen.
Etwa 50 GroßspenderInnen lädt Prinz Ernst Wilhelm 2 Jahre später nach Weimar ein. Er und seine Frau zeigen ihm die bedeutenden Gebäude der Stadt und veranstalten abends ein festliches Dinner im Schloss Belvedere.
Schloss Belvedere, das muss man sich mal vorstellen. Also lauter gut betuchte Menschen fahren in Kutschen zu einem alten herzoglichen Schloss, hören sich dort ein Konzert mit den besten MusikerInnen der Stadt an und spenden hinterher großzügig für den Erhalt der Bibliothek. Sowas passiert auch nicht alle Tage.
Klingt fancy auf jeden Fall. Aber sie bleiben auch über Jahre an dem Thema dran. Bis heute.
Wann immer wir hier ein kleines Abendessen haben, liegen draußen die Formulare für die Spenden. Und jetzt ist wieder so ein Datum, wo wir also uns sowas von lästig sein werden. Ich meine lästig im Sinne, dass wir jeden ansprechen werden, bitte spende, weil wir brauchen es.
Ich glaube, wir müssen an dieser Stelle einmal Bilanz ziehen. Das Dachgeschoss und die zweite Galerie des Rokokosaals mit ihrer großen barocken Buch- und Musikaliensammlung sind vollkommen zerstört. 35 Ölgemälde sind verbrannt, viele andere Kunstwerke stark beschädigt. 50.000 Bücher sind unwiederbringlich verloren, also rund ein Fünftel des historischen Buchbestands bis 1850. Und 62.000 Bücher sind beschädigt.
Also man tut sich natürlich keinen Gefallen, wenn man das Ganze hochdenkt oder hochmultipliziert, aber ich bin nicht frei davon zu denken, dass wir gar nicht wissen, was alles wirklich verschwunden ist.
Buchrestaurator Frank Selinert erklärt uns, warum viele der verlorenen Bücher nicht einfach wiederbeschafft werden können. Das liegt auch an den vielen Anmerkungen, die sich in den Büchern befunden haben.
Es war eine unglaubliche Menge alter Bücher dort. Und es waren ja auch die Barockschriften dort. Die fruchtbringende Gesellschaft, die hier gegründet worden ist und deren Mitglieder oftmals ihre eigenen, mit Annotationen versehenen Bücher hierher gestiftet hatten. Diese Sachen sind verbrannt. Also da wird auch ganz klar, es kann dafür keine Ersatzbeschaffung geben, weil es sozusagen personalisierte Bücher waren.
Ihr erinnert euch an die Container mit den verkohlten Bücherresten und den geretteten Büchern, die auf dem Platz sortiert und eingepackt wurden. Das ist nur der Anfang.
In einer Pressemitteilung vom 21. September 2004 schätzt die Klassikstiftung den Geldbedarf auf insgesamt 67 Millionen Euro, allein für die Restaurierung und Wiederbeschaffung von Büchern. Der Wiederaufbau des Hauses ist da noch gar nicht mit eingerechnet.
Von der Anna-Amalia-Bibliothek, die in neuem Glanz erstrahlt, sind wir da noch weit entfernt. Und den Mitarbeitenden ist schnell klar, die Rettung der beschädigten Bücher wird noch sehr, sehr lange andauern. Das war die vierte Folge von Bücher in Asche, der Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek. Ich bin Tino Dallmann.
Und ich bin Romina Nikolic. In der nächsten und letzten Folge schlagen wir dann den Bogen zum Heute. Konnten die Bücher restauriert werden? Und was bedeutet die Bibliothek für die Menschen in Weimar heute? Wenn euch dieser Podcast gefällt, sagt es weiter und klickt auf Abonnieren, damit ihr auch die nächste Folge nicht verpasst. In der ARD-Audiothek könnt ihr jetzt schon alle 5 Folgen hören.
Um die beispiellose Spendenbereitschaft und die Rettung der beschädigten Bücher geht es auch in der Dokumentation »Die Bibliothek brennt«, zu sehen in der ARD-Mediathek. Und noch eine Hörempfehlung für euch. »Unter Büchern« ist ein wunderschöner Podcast für alle, die gerne in guten Büchern versinken. Moderiert wird er von meiner charmanten Kollegin Katrin Schumacher.
Wenn du abends gern ins Bett gehst, weil da das eine Buch auf dem Nachttisch wartet, wenn die Figuren aus den Romanen dich auch tagsüber nicht in Ruhe lassen, wenn du für ein paar Tage plötzlich eine ganz andere Welt bewohnst oder wenn du in Gefühlen versinkst, von denen du nicht mal wusstest, dass es die gibt, dann hatte ich eins der Bücher erwischt, das ich vorstelle. Ich bin Katrin Schumacher und ich tauche jede Woche in die literarische Welt ein mit dem Podcast »Unter Büchern«. Das kann dann mal ein Band mit Kurzgeschichten sein, das kann mal ein Klassiker sein, der wieder aufgelegt wurde, ein großer Roman aus Japan oder den USA oder auch mal ein kleiner Gedichtband. Und ich habe immer den ganz speziellen Blick aus und auf den Osten. Also, was passiert literarisch und wie lerne ich durch das Lesen den Osten besser kennen? Unter Büchern, ich treffe Buchmenschen und lass AutorInnen erzählen und lass vor allem sehr, sehr viele KollegInnen von den Büchern erzählen, die sie begeistern. Jeden Mittwoch und Freitag frisch in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. MDR Kultur unter Büchern.
Den Link zum Podcast unter Büchern findet ihr in den Shownotes. Bücher in Asche, der Brand in der Anna-Amalia-Bibliothek, ist eine Produktion von MDR Kultur und Goodpoint Podcasts. Hosts Tino Dallmann und Romina Nikolic. Autorin Judith Geffert. Idee Tino Dallmann. Recherche Tino Dallmann und Luna Rageb. Redaktion MDR Olivia Gattermann und Marvin Standke. Produktionsleitung und Redaktion Goodpoint Podcasts Eva Morlang. Fact-Checking Grit Hasselmann. Schnitt und Sounddesign Tina Küchenmeister. Grafik Studio Zero Zorro. Ton und Technik MDR Holger Klimchen und Christian Grund. Herstellungsleitung MDR Steffen Thier.